Ja, willkommen und hallo zur mittlerweile 90. Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute mal wieder nur in der Dreierrunde. Die Berliner Fraktion, der Tim, ist nicht mit dabei. Dafür aber die Fraktion aus dem Rheinländer Exil. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Hallo Moritz.
Guten Abend und ein fröhliches 90, Ole.
Ja, ich sehe schon, die Stimmung ist ganz hervorragend. Ja, der Unterschied, den jetzt diese eine Woche mit den beiden Siegen gemacht hat, ist ja durchaus groß und hier auch den fröhlichen Gesichtern im Chat deutlich anzusehen. Ich bin der Lukas übrigens und ja, meine Laune ist auf jeden Fall auch ziemlich gut, denn es gilt heute für uns, ja, den zweiten Sieg der Fortuna innerhalb von einer Woche zu besprechen. Die Fortuna gewinnt mit 3:1 gegen Erzgebirge Aue und ja, wenn ich euch jetzt sage, dass die Fortuna auf den Tag genau vor 10 Monaten das letzte Mal zweimal hintereinander gewonnen hat, dann überrascht einen das irgendwie ein bisschen, aber irgendwie auf der anderen Seite auch
Eigentlich
wiederum nicht
nicht,
so
nee.
sehr. Genau, aber es ist trotzdem schon krass.
Also
Und
das ist so eine gefühlte Wahrheit, die dann halt auch einfach Wahrheit ist, würde ich sagen.
ja, genau so ist es. Und ja, auf jeden Fall nimmt die Fortuna diesen extrem großen ja, Matchball halt irgendwie an und gewinnt dieses wichtige Kellerduell gegen Aue mit 3:1 und ja, vertraut dabei ja, erstmal mehr oder weniger auf dasselbe Personal, auf das sie auch gegen Schalke gesetzt hat. Ja, André Hoffmann fiel aus. Wurde von Christoph Klara ersetzt, aber sonst, glaube ich, auch keine besonders große Überraschung in der Startelf, oder?
Ja, aber was kann man daraus irgendwas ableiten? Also kann man daraus ableiten, dass Tune eher gerade noch so ein bisschen auf den Trainerfaktor setzt und vielleicht Selbstbewusstsein und es läuft gerade Momente mitnehmen will? Oder traut er den einzelnen Spielern, die er aufgestellt hat, tatsächlich sowohl gegen den favorisierten FC Schalke 04, wo man wahrscheinlich selber weniger Ballbesitz hat, als auch gegen Erzgebirge Aue, die sich sehr wahrscheinlich reinstellen werden, quasi. Das finde ich ja schon interessant, dass er hat gar nicht, das sind zwei sehr, sehr gegensätzliche Gegner. Und er vertraut einfach auf das gleiche Personal. Er hätte ja auch einfach mit Tanaka eine Möglichkeit gehabt, da einen Spieler reinzubringen, den man jetzt vielleicht auch mal eine Sicherheit bei einem tiefstehenden Gegner zutrauen könnte.
Ja, wobei, also ich glaube, allein die paar Minuten, die man Tanaka dann heute noch mal gesehen hat, die er auf dem Feld stand, da war er, glaube ich, dreimal am Ball und hat irgendwie dreimal den Ball verloren. Zeigt irgendwie auch, dass eigentlich gerade das genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Und bei Kuba ist es ja auch so, dass ja eigentlich jetzt mit jedem Spiel mehr er irgendwie immer mehr bei der Fortuna anzukommen scheint und irgendwie auch, glaube ich, gerade die Tune ihm zudenkt und auch Sobotka. Also auch bei Sobotka finde ich es auffällig, dass er jetzt in diesem Zweier-Mittelfeld zum ersten Mal eigentlich in so einem Zweier-Mittelfeld halt irgendwie ja, komplett sicher wirkt und da irgendwie genau seine Rolle gefunden hat. Also in diesem 4-4-2, das die Fortuna da ja spielt, kommt es ja eigentlich vor allem darauf an, dass Sobotka und Kuba einfach nur unglaublich viele Meter machen und das kommt den beiden zugute. Und ehrlich gesagt würde ich jetzt gerade Tanaka so weit von der ersten Elf wegsehen, wie eigentlich in der ganzen Zeit, seit er bei Fortuna ist, noch nicht.
Ja, wo? Ja, bitte mal.
Auf deine Eingangsfrage, Jan, dazu. Also Tune selber sagt ja, das hat er vorm Schalke-Spiel und auch jetzt oder nach dem Schalke-Spiel und auch jetzt nochmal ja auch gesagt, Leute, ich bin hier noch nicht so lange. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und lerne die Leute gerade kennen. Ich muss mich da erstmal auf das Trainerteam auch verlassen und auf die Videoanalysen. Also ich kann mir gut vorstellen, auch weil es einfach so sagt, dass das jetzt noch ein bisschen dauert, bis er irgendwie das Gefühl hat, er kennt den Kader ein bisschen besser und so lange setzt er dann vielleicht auch auf den Trainereffekt.
Ich frage mich, ob die Skills-Videos der Düsseldorfer Scouting-Abteilung aus so einem merkwürdigen Scheiß-Text unterlegt sind und da die Stimmung dann nicht enden wollen, einen Ohrwurm im Ohr hat, weil er hat ständig irgendwelche Skills-Videos der Scouting-Abteilung auf den Laptop bekommen hat. Wo er sehr viele andere Botzek-Grätschen hoffentlich gesehen hat. Aber ja, okay, das erklärt sich mir. Wobei ich interessant
finde. Die guckt ja, glaube ich, nach Feierabend dann halt privat.
Die Adam Botzek-Grätschen.
Er macht aber auch die Fenster erstmal zu im Hotel. So den Vorhang vor und dann mit Adam Botzek angeguckt, wie er weggrätscht. Ja, aber ich finde es interessant bei den beiden Piotrowski und Sobotka. Also die sind ja nicht auf einer Linie stehend, sondern gerade im eigenen Ballbesitz soll ja Piotrowski viel höher stehen und dann halt quasi in die, das hat er ja wirklich gut gemacht, in diese Räume stoßen, die ja, die halt so ein bisschen in den Außenräumen reingeht, also wo eine Reihe quasi frei läuft und halt Zimmermann Anspielstationen bietet. Hin und wieder macht Sobotka das aber auch und das ist schon ein interessanter Fakt, dass es halt trotzdem so stabil ist. Weil ich hätte ja gedacht, wenn man das macht, dann gerät man da schnell in Probleme. Eventuell muss man sagen, dass das Spiel gegen Aue noch nicht der richtige Test dafür war, für Stabilität in dem zentralen Mittelfeld, weil Aue wirklich sehr schlecht war heute. Ja, aber, da
musste man schon sehr viel dran arbeiten, dass man irgendwie Probleme bekam. Da musste man schon einiges selbst für tun.
Ja, ich glaube, das muss ich jetzt auch noch, da muss ich jetzt auch noch mal direkt irgendwie das noch mal einwerfen, dass ich jetzt eigentlich ja auch so ein bisschen Sorge habe, dass wir hier vielleicht jetzt aufgrund dieser beiden Spiele halt irgendwie die Fortuna und irgendwie auch Tune vielleicht ein bisschen überbewerten, weil sowohl Schalke als auch Aue sich wirklich so dermaßen schwach präsentiert haben. Also das hat bestimmt daran gelegen, dass die Fortuna auch viel gut gemacht hat, aber ich war auch einfach genau wie bei Schalke letzte Woche, dieses Mal eigentlich fast noch mehr echt entsetzt, wie wenig Intensität irgendwie Aue reingebracht hat. Also dafür, dass es für die eigentlich wirklich um die allerletzte Chance ging, sich halt irgendwie nochmal in dieser Saison irgendwie festkrallen zu können. Das war wirklich, ja, wirklich der letzte Strohhalm und das war ja wirklich gar nichts. Also insgesamt mannschaftstaktisch hat man da super schlecht irgendwie gegen den Ball agiert. Man war eigentlich immer einen Schritt zu weit weg vom Gegner, war viel zu passiv. Also ich kann verstehen, klar, Fortuna kriegt am meisten Probleme, wenn man die ganz weit vorne anläuft. Also zumindest aber auch die alte Fortuna, ohne Jordi de Weis im Aufbau zum Beispiel. Und wenn man halt irgendwie nicht top eingespielt ist, dann ist es natürlich extrem gefährlich, wenn man das macht. Also kann ich sehr gut verstehen, dass Aue sich dann doch dagegen entscheidet, um nicht so viele Lücken zu lassen. Aber auch das Mittelfeldpressing, was sie dann gespielt haben, also das war ja, da war ja wirklich gar nichts. Da war ja gar kein Biss dabei. Das war ja wirklich, also das war ganz, ganz wenig und wenigstens das, was ja irgendwie auch Hänsel eigentlich vorher angekündigt hatte, dass man da beißen, kratzen, spucken will und hart spielen will. Und ich meine, Hänsel immerhin hat halt in kurzer Hose gecoacht, wie man sich das ja dann auch eigentlich wünscht von so einem Auer-Trainer, um da ein Zeichen zu setzen. Alles schön und gut, aber das hat ja sich überhaupt nicht auf die Mannschaft übertragen. Und weiß ich nicht, die haben sich jetzt ja, also die haben ja auch, also ich finde, die hätten auch einfach mehr Härte ins Spiel reinbringen können. Es gab immer wieder vereinzelt irgendwie so ein hartes Einsteigen auch, eher noch in der zweiten Halbzeit, aber das hat irgendwie auch nicht dafür gesorgt, dass dann der nächste Zweikampf auch hart geführt wurde, sondern dann stand man doch irgendwie wieder ein bisschen zu weit weg und nachher konnte irgendwie am Boden liegen zwei Auer an den Ball irgendwie wieder an zwei Auer-Spielern vorbeiklauen und sich wieder in die Gegenrichtung aufmachen. Ich weiß nicht, wie häufig das passiert ist, also das. Ja, also ich fürchte ein bisschen, dass wir das jetzt alles ein bisschen zu rosig sehen, einfach weil sich die beiden letzten Gegner hier sehr extrem schwach präsentiert haben.
Ja, gerade diese Mittelachse da, so Wodka und Piotrowski, was die an Platz hatten, und das würde ich nämlich auch nochmal unterstützen, so Wodka hat ja quasi auch den Ballverteiler dann gemacht, und wenn du dem ein bisschen stärker auf dem Fuß stehst, dann pfeift erstens, dass der Schiedsrichter vielleicht, aber du kriegst halt keine gelbe Karte, wenn du das im Mittelfeldkreis machst und du nervst so Bodka halt dadurch und nimmst halt Fortuna diesen Mittelweg, der ja einfach super gut lief. Also der Ball lief ja auch zum Beispiel durch die Mitte durch, wo du gesagt hast, das hast du ja seit Ewigkeiten nicht gesehen, weil da halt auch Platz ohne Ende war. Und du dann halt, wenn du schon den Platz hast, auch dann über eine Reihe und rechts wirklich exzellent in die Schnittstellen gekommen bist. Aber Moritz, ich habe dich jetzt hart unterbrochen.
Nee, ich möchte nur leise widersprechen, was das Schalke-Spiel angeht. Ich glaube, da hat Fortuna einfach die Intensität so hochgelegt, dass Schalke dann irgendwie kein, also da war Schalke einfach komplett genervt. So, und ich würde nicht einfach nur sagen, Schalke war halt super schlecht, sondern da hat die Fortuna für gesorgt, fand ich. Also ich fand so.
Ja, und das kannst du bei Aue auch sagen. Also die Fortuna hat ja auch irgendwie einen Zug drauf bekommen, wenn Aue den Ball hatte und ist draufgegangen. Das hat irgendwie gut gepasst, die Abstimmung. Aber man muss immer noch gucken, okay, was passiert mit einer Mannschaft, die eventuell halt nach der Balleroberung oder halt dann diese Situation im zentralen Mittelfeld ausnutzt. Aber das ist vielleicht eine Frage, die man sich stellen kann, sobald es so ist. Aber so, was man da gesehen hat in der ersten Halbzeit, um da mal reinzukommen, war ja, hatte man wenig Grund zu meckern.
Ja, man kann ja generell vielleicht auch einfach den Anfang des Spiels so ein bisschen unter die Thematik setzen. Ich liebe es, wenn ein Plan A funktioniert. Wenn natürlich nach 5 Minuten schon man mit dem Signature-Move der Fortuna die Halbfeldflanke Naray auf den einlaufenden Hennings mit 1-0 in Führung geht, dann spielt es sich natürlich irgendwie auch einfach insgesamt ein bisschen leichter. Ja, kann man ja auch nochmal sagen, macht die Fortuna natürlich auch alles gut, aber dass Naray da eben auch so viel Platz bekommt, weiß ich nicht. Also da muss man einfach auch, glaube ich, näher irgendwie beim Mann stehen, als wenn der Ball dann erstmal in der Luft ist. Das ist eben dann auch so ein Move, was einfach Hennings richtig gut macht immer, finde ich. Wenn er dann wirklich voll mit Tempo halt diesen Ball attackiert und den dann auch schön ins lange Eck mit dem Kopf weiterleitet, das ist einfach stark.
Übrigens auch und nächstes Jahr.
Genau. Das kann man auch nochmal sagen. Übrigens auch nächstes Jahr. Dein Vertrag hat sich um ein Jahr verlängert und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Win-Situation für alle. Sehr schön, dass er noch mindestens ein weiteres Jahr der Fortuna erhalten bleibt.
Was ich ja wirklich beeindruckend finde, wir hatten ja eine Folge genannt, weniger Fußballwagen, quasi im Abstiegskampf das spielerische Element rausnehmen, den Bus parken. Und mit wie viel Mut man jetzt schon Tune die Mannschaft hat einstellen sehen. Klar, wie gesagt, Aue hat es auch zugelassen, hat wirklich viel Raum gelassen, aber die Bälle wurden immer halbwegs flach, zumindest am Anfang hinten rausgespielt. Es wurde nicht kopflos rausgepölt, sondern ja, zumindest der spielerische Ansatz immer gesucht. Dann den Weg versuchen, irgendwie Ginchek mit reinzubringen, der dann nochmal ablegen kann, auf außen legen kann. Auch das hat halt sehr gut geklappt, zum Beispiel beim 1-0. Das geht ja erst über Ginchek, der dann auf Piotrowski weiterlegt. Der Plan A, den du ansprichst, Lou, wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Nur das halt dann das einzige Kriterium, das ist ja so ein Luxuskriterium fast schon, dass man da nicht mehr nachlegt nach dem 1-0. Und die Chancen nicht nutzt, die man hat.
Ja, wobei ich schon auch irgendwie ganz auffällig fand, dass es ja wirklich jetzt, also es war ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft, wie man da irgendwie dran gegangen ist. Nee. Sondern es war ja eigentlich immer nach Schema F, immer steil, Klatsch, Spielzüge, aber dann auch immer sofort halt quasi mit dem Klatschen 90 Grad zur Seite. Also entweder, wenn man es durch die Mitte gemacht hat, hat man dann direkt auf den Flügel zur Auslinie klatschen lassen, was immer wieder funktioniert hat und was eigentlich noch viel häufiger funktioniert hat, war halt, dass man das wenn man halt irgendwie eine Zeit lang über Kastenmeier und die Innenverteidiger aufgebaut hat, dass man dann dass der Ball dann auf Gavori oder auf Zimmermann auf den Außenpositionen ging, die dann halt den steilen Ball auf Naray oder Appelkamp oder oft auch Ginchek dann auf dem linken Flügel gespielt haben und die dann in die Mitte klatschen ließen. Das hat immer ausgereicht, um ja, um da halt 30, 40 Meter irgendwie zu überwinden mit diesem Spielzug, um Aue da halt richtig in die Bredouille zu bringen und um immer wieder ja, die Leute freizuspielen und vor allen Dingen ja, auf der rechten Seite. Also was Khaled Narey ganz generell in dem Spiel, aber vor allen Dingen halt auch ja, in der ersten Halbzeit da irgendwie abgefackelt hat, den haben die Auer ja gar nicht in den Griff bekommen. Und da fällt auch nochmal die Frage an dich, Jan. Du hast ja das Spiel am Fernsehen verfolgt und Moritz und ich ja mal wieder im Stadion, schönerweise. Da konnten wir nicht richtig erkennen, ob da der Gegenspieler von Naray verletzungsbedingt ausgewechselt wurde oder ob das einfach war, weil er seine Seite nicht zubekommen hat.
Ne, der hat einen Schlag abbekommen und ist der Busmann verletzungsbedingt ausgewechselt worden.
Ah ja, okay.
Also das gibt dann einen Zweikampf zwischen Naray und Busmann. Es ist richtig aufgelöst, ist es nicht, aber es war wohl verletzungsbedingt, das
Okay,
war
ja.
etwas hängen geblieben. Was ich ja interessant finde dabei, dass die Auer ja eigentlich auf sowas auch eingestellt waren. Die haben ja mit einer Fünferkette dann verteidigt. Und trotzdem hat die Fortuna es geschafft, dieses Bollwerk, das es ja auf dem Papier dann wäre, wirklich gut auseinanderzunehmen, indem man eben, ich habe es eben schon angedeutet, auch ja mit den Läufen von Piotrowski nochmal einen Spieler bindet und eben Naray auch den Raum schafft, den er dann nutzen kann, ins 1:1 zu gehen. Und wie gesagt, das ist jetzt nichts wahnsinnig Kompliziertes, aber es hat halt umso besser funktioniert.
Ja, es hat schon auch gut funktioniert, weil eben Piotrowski auch gute Laufwege angeboten hat und dann immer auf der rechten, also mehr auf der rechten Seite eben nicht nur mit Naray, sondern auch mit Zimmermann zusammen da sehr gut weitergeleitet hat, die Bälle und so. Fandet ihr denn nicht, weil ich habe mich tatsächlich einfach irgendwann so ein bisschen geärgert, so ab der nach 20 Minuten oder so, weil ich das Gefühl hatte, so der Anfang, klar, war stark. Es gab ja dann noch zwei weitere Abschlüsse, wobei da ja der ein oder andere auch irgendwie aus dem Abseits wohl war. Ich hatte dann das Gefühl, die Fortuna hat doch an Intensität dann mal ein, zwei Gänge zurückgeschaltet. Fandet ihr nicht?
Ja, doch, aber das ist ja jetzt auch nicht unnormal. Du kannst ja nicht 45 Minuten Vollgas geben. Das passiert ja einfach. Das Wichtige ist ja in solchen Situationen, wo du ein bisschen zurückschaltest, dass du den Gegner nicht reinkommen lässt und dass der
Das haben
Gegner,
wir
der
ja
das
geschafft.
merkt, und das haben sie ja wirklich gut gemacht. Also Auer hat einfach gar nichts nach vorne gebracht. Der Einzige, der da halt irgendwie mal für Ärger gesorgt hat, war der Kühn, der Elfer, der
Der
halt einfach
Elber, ja.
schnell ist und früh halt die gelbe Karte von Gavory gezogen hat. Aber ansonsten kam da nichts. Und deshalb, also es ist jetzt kein, also gegen Schalke hat man gewonnen, jetzt gegen Aue gewonnen. Und man hofft natürlich, dass die Fortuna verlernt hat zu verlieren. Aber das würde ich auch als weiterer Punkt aufmachen, dass es eben auch an der Fortuna lag, aber natürlich nicht nur bei der Leistung des Gegners.
Genau, aber so die Anschlussfrage, vielleicht kommen wir da dann viel später zu. Ich bin schon gespannt. Also ich habe quasi fast das Gefühl, dass mit so einer Leistung Fortuna nicht gegen Regensburg gewinnt. So, also wenn man
Ja, ich
auf
erzähle
das
gleich mal was, ich erzähle später in der Folge mal was darüber, wie gut in Form Regensburg
ja,
ist.
okay.
Die haben auch nicht viel mehr Spiele gewonnen als
Als
Aue
Aue,
in
ne?
den letzten, ja.
Ja, okay.
Aber würde ich dir trotzdem auch ein bisschen recht geben, weil es einfach teilweise genau das, also gerade das, was Jan angesprochen hat, der Platz, den Cello und den Kuba bekommen haben, das war absolut die wichtige Scharnierstelle für das, was in diesem Spiel passiert ist. Und das wird Regensburg auf jeden Fall nicht zulassen. Also von der Spielweise, das wird nicht passieren. Aber ja, da reden wir vielleicht echt besser am Ende der Folge nochmal drüber, was gegen Regensburg zu erwarten ist.
Okay, sagen wir
Was
es
ich
mal so,
mich.
vielleicht war ich einfach so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es wird ein bisschen fahrlässig damit
Ja.
umgegangen, dass man Aue gerade so krass am Wickel hat und diese Mannschaft so verunsichert ist und nichts gebacken bekommt.
Ja, was ich da, wo ich da unterstützen würde, ist, dass man halt an diesem Plan A so strikt festgehalten hat, obwohl, glaube ich, so ein Plan A und B A plus mit mehr durch die Mitte auch möglich gewesen wäre, weil Aue das ja durchaus angeboten hat. Also man hat wirklich trotzdem immer alles über außen laufen lassen und wenig durch die Mitte versucht. Und ja, das ist jetzt auch wieder so, das ist jetzt so, das ist ja nicht meckern. Ja, die haben halt ein Spiel souverän gewonnen. Ja. Das hat genau, drei Wochen also. Hat er immer sonst wieder verkauft. Ja, für so eine Diskussion jetzt hier. Aber das ist so vielleicht noch so der Punkt, wo ich mir denke, klar, da hat das City-Jun wahrscheinlich auch eben noch ein bisschen eine Stellschraube zu drehen, dass man vielleicht auch die situativ den Gegner nochmal anders unter Druck setzt und halt die Schwächen nochmal krasser ausnutzt. Aber ansonsten.
Ich kann natürlich auch verstehen, dass man die Flankenmeisterschaft nicht noch hergeben möchte.
Ja, zum Beispiel so ein Pass von Gavory, der dann halt Ginchek schön in den Lauf spielen kann. Das ist klar, es passiert ja eben nicht immer, wenn der Gegner so tief steht. Das passiert eben nur mal, wenn er ein bisschen aufgerückt ist. Aber sowas mehr sehen. Aber das ist jetzt auch, komm.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, glaube ich, war es eher das gegenteilige Gefühl, dass ich halt die ganze Zeit irgendwie gedacht habe in der ersten Halbzeit, okay, wenn man jetzt einfach so weiterspielt, dann reicht es. Also dann reicht es in diesem Spiel, dann reicht es irgendwie auch für diese Liga. So, dann wird die Fortuna nicht absteigen und das reicht halt. Man muss eben auch nicht mehr riskieren. Man muss nicht krasser spielen. Das bisschen wenig Fußball, was man da hat, das reicht halt. Und man ist ja eben auch doch immer wieder gefährlich geworden. Ob das jetzt durch die Halbfeldflanken weniger eigentlich, muss ich sagen, da gab es schon wieder sehr, sehr viele. Aber immer wenn man mal bis zur Grundlinie durchgegangen ist, hat man auch immer wieder gefährliche Flanken schlagen können, aus denen durchaus was hätte entstehen können. Es gab ganz früh ja die von Moritz schon angesprochenen Steckpass-Situationen, irgendwie, wo dann, glaube ich, einmal Nare und einmal Ginchek halt irgendwie, ja, eigentlich schon auf 2-0 stellen müssen. Aber insgesamt hat mir auch einfach die Abwehr gut gefallen, dass man einfach dachte, da kommen die Auer halt niemals durch, so. Und als sie dann doch mal irgendwie was verbocken da, nämlich in der 37. Minute, wo Jordi De Weijs halt irgendwie wegrutscht und Kühn dann da vorbeigeht, dann schießt er den halt einfach drüber. So, und weiß ich nicht, also ich glaube...
Ja, so einfach drüber
hat er vor, geschossen. So, weil vor halt ein paar Wochen wäre der halt irgendwie noch abgefälscht worden und wäre halt trotzdem irgendwie reingegangen.
Naja, aber so einfach hat er nicht drüber geschossen, sondern halt nach Reihe hat ja seinen Defensivsprint gemacht und ihn dann noch gestört. Also es ist ja jetzt kein Zufall, einfach nur Unvermögen, sondern da hat eben... einer aufgepasst auf der Düsseldorfer Seite. Und
ja, aber ich meine, trotzdem vor drei Wochen hätte der seine Geräte genau so da reingehalten, ja, dass der halt noch abgefälscht wird und reingeht. Aber es war, wie gesagt, eben auch der erste Auer-Torschuss, glaube ich. Und da ging es halt schon fast auf die Halbzeit zu. Und solche Chancen wirst du halt irgendwie letztendlich immer irgendwann mal halt irgendwie abgeben müssen. So. Und das Chancenplus war auf jeden Fall ganz weit irgendwie auf der Seite der Fortuna und ich glaube, wenn es da jetzt irgendwie 2-3-0 zur Pause gestanden hätte, wäre es auch komplett okay gewesen. Trotzdem sind wir ja wahrscheinlich auch alle so ein bisschen mit diesem Gefühl in die Pause gegangen, zu denken, Mensch, so schlecht wie Aue war, das hätte man längst schon vielleicht nicht entscheiden, aber doch so ein bisschen vorentscheiden können, das Spiel. Und man sagt dann sowas wie, ja, wenn sich das nicht nochmal rächt und so weiter und so fort, klar, wie das halt eben so ist.
Ich finde es bemerkenswert, also jetzt vielleicht nicht nur auf die erste Halbzeit bezogen, sondern schon so aufs gesamte Spiel, vielleicht sage ich es auch später, aber eigentlich, ich sage jetzt einfach jetzt, das, was wir ja sehen, was Tijun da geschafft hat, eben weil du das ja auch so schon so sagst, Lu, mit Plan A funktioniert, es ist ja eben nicht ein hochkomplexes neues System da aufziehen, sondern was er geschafft hat, ist, dass der Kader eben die individuelle Qualität, die er ja hat und von dem wir ja immer gesagt haben, dass er sie hat, also vielleicht nicht um aufzusteigen, aber halt ganz sicher nicht um abzusteigen, dass er das jetzt gerade aus diesem Kader rausholt. Dass er es schafft, die Spieler, die er hat und die er auch neu dazu bekommen hat, ja, also Daniel Ginchek zum Beispiel hat wieder ein sehr gefälliges und gutes Spiel gemacht nach vorne, die wirklich optimal einzusetzen, mit einer Ausnahme. Aber zu der kommen wir vielleicht im Laufe der zweiten Halbzeit nochmal. Aber das finde ich ja eben das, was ich nicht so richtig erklären kann. Also ist das einfach so ein psychologischer Effekt oder habt ihr da eine Erklärung?
Also ich glaube, weiter als bis mir halt irgendwie zu erklären, dass es irgendwie psychologisch besser funktioniert, komme ich da auch nicht so richtig, weil vielleicht hat es wirklich einfach was mit der Ansprache gegenüber der Mannschaft zu tun, dass man halt irgendwie die einfachen Sachen irgendwie besser vermitteln kann, dass die Spieler einen genaueren Plan haben, ja, wie sie miteinander was in welchem Zeitraum tun können und was nicht. Und aber ja, woran es halt letztendlich liegt, können wir, glaube ich, alle nicht beantworten, weil wir nicht beim Training dabei sind, weil wir nicht in der Kabine dabei sind. Aber ja, wie gesagt, also ich kann mich da nur wiederholen, ich kämpfe wirklich stark mit mir, das nicht über Psychologie zu erklären.
Ja. Und halt mit dem Faktor wie Daniel Ginczek. Das würde ja jetzt der Friedhelm Funkel-Interview, wenn Preußer Funkel-Interviews geben würde, was er nicht tut. Ja, würde er ja sagen, ja, mit dem Ginczek hätte ich das auch geschafft.
Den wollte ich eh schon lange, wollte ich den
Weil
haben.
ja, habe ich schon immer auf
Ja,
dem, ja, ich habe den ja
ich
schon
wusste,
in
dass
jungen
das ein
Jahren, habe ich
guter
den ja
ist.
schon, ja, im Tennisplatz in Krefeld habe ich immer schon gesagt, hier, der Ginczek, der ist ein guter. Es stimmt aber schon. Also natürlich ist das halt ein Faktor, den Ginczek reinbringt, den es so nicht gab vorher. Das hat halt einfach dann Rufen Hennings gemacht, ohne
Genau,
es
also
so zu
ganz
können.
klar, man hat sich einfach ganz klar in diesem Mittelkorridor vorne und hinten, also jeweils in den Strafräumen halt krass verstärkt.
Ja.
Ne? Also Ginczek, der so wie es bisher aussieht, auf jeden Fall, also wenn er diese Leistung halt so bestätigen kann, dann war das richtig gut, den für 2,5 Jahre hier nach Düsseldorf zu holen. Das könnte sein, dass wir an dem noch sehr viel Freude haben werden. Das fände ich richtig, richtig klasse. Und ja, ich muss ihn jetzt nochmal loben, weil er gerade echt dabei ist, zu meinem neuen Lieblingsspieler zu werden. Jordi de Weijs, ich finde den so toll. Also das ist im Stadion, ist der wirklich noch viel eindrucksvoller als am Fernsehbildschirm, finde ich. Der strahlt halt eine dermaßen Ruhe aus und auch gleichzeitig, weiß ich nicht, also der ist ja wie so derjenige, von dem halt alle auf dem Platz wissen, wenn es zu einer Kneipenschlägerei kommt. Der macht halt jeden auf dem Platz kalt, ist halt egal. Und so einen halt dabei zu haben, mit dem Kader zu haben, finde ich gut.
Und
Ja,
jede
und das wäre.
Flanke ist quasi eine Kneipenschlägerei, jeder Ball in den eigenen Strafraum.
Ja, wer hätte das gedacht, dass ein zweikampfstarker Linksfuß-Innenverteidiger dieser Mannschaft irgendwas bringen würde?
Da
Niemand.
muss man aber auch mal sagen, und der ist halt auch wirklich fußballerisch nicht so schlecht so, ne? Also
Nee,
wenn er
der
sich mal
ist
nach
gut,
vorne
ja.
einschaltet, sieht das alles immer relativ gefällig aus. Der kann halt auch mal eine vernünftige Flanke schlagen, wenn sich das halt irgendwie ergibt. Der ist im Aufbauspiel halt gut. Also der ist jetzt nicht derjenige, der einen krassen, linienbrechenden Pass über 30 Meter bis in den Halbraum vorne reinspielt. Aber die Pässe sind auf jeden Fall so gut, dass ich sogar sagen würde, er ist der beste Aufbauspieler, den die Fortuna in der Innenverteidigung hat. Und das ist einfach auf so vielen Ebenen hat sich die Fortuna da jetzt halt einfach zusätzliche Qualität reingeholt. Auch bei Gavuri, glaube ich, auf den kann man auch nochmal hinweisen, der ja auch im Winter erst geholt wurde. Auch der hat einfach die Qualität auf der Linksverteidigerposition, vor allen Dingen die defensive Qualität, massiv erhöht. So, also das sieht für mich in vielen Punkten jetzt so aus, als ob man ja da halt jetzt eben ja, als ob man es da geschafft hat, die riesigen Baustellen, die man da im Sommer gelassen hat, jetzt zumindest im Winter halt irgendwie zu schließen.
Ja,
Ja, und wenn Clara hat ja gespielt für Hoffmann, das haben wir gar nicht so richtig erwähnt, aber es ist halt insofern nochmal gut, einen zweiten guten Aufbauinnenverteidiger zu haben, denn selbst wenn sich der Gegner jetzt darauf einstellt und de Weijs noch stärker anläuft oder so, dann hat man im Zweifel mit André Hoffmann einen, dem man das auch zutrauen kann. Das soll jetzt nicht in Vergessenheit bringen, dass Oberdorf uns ja auch phasenweise sehr glücklich gemacht hat mit dem seinem Aufbauspiel, aber
ein
in diesen
bisschen
1 zu
schade
1
für ihn,
Situationen,
finde
ja, für
ich.
ihn ist es bitter,
Ja.
aber in diesen Zweikampf 1 zu 1 Situationen gegen diese Hünen-Innenverteidiger, Stürmer, ist halt der Device ein Fund.
Ich wollte noch eine Statistik zu den beiden anbringen, von wegen Spielaufbau und so. Die haben natürlich klar, sowohl Clara als auch de Weijs auch einige lange Bälle gespielt, die aber ziemlich gut angekommen sind. Also bei Clara werden 14 weite Bälle angegeben und 11 davon sind beim eigenen Mann angekommen und bei De Weijs 13 und 10 davon sind beim eigenen Mann angekommen. Also das sind schon auch vernünftige Bälle, die dann da rausgespielt werden.
Ja, aber auf jeden der Fall, eigene aber Mann hat aber auch mega viel Platz gegen Aue gehabt und konnte da halt den Ball annehmen, Schuh zu binden und weiterspielen.
Und ja, ich glaube, was eben auch dazu kommt, ist diese beiden Tiere, die Fortuna da halt einfach jetzt drin hat mit Hennings und Ginczek, so, die haben halt auch einfach krass dominiert gegen Aue. Ne? Also ich glaube, die Auer Verteidigungsreihe ist ja gar nicht mit klargekommen. Und gerade wenn man dann wieder in die hohen Bälle auf Ginczek spielt, da ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er die runterpflückt. Das hilft ja auf jeden Fall, glaube ich, dabei, diese Statistik so ein bisschen zu beschönigen. Nichtsdestotrotz musst du halt diese Bälle trotzdem halt irgendwie erstmal präzise halt irgendwie so rausspielen. Und das haben die beiden auf jeden Fall gemacht.
Ja. Ähnlich präzise wie Marcel Sobotka, der eine 95-prozentige Passquote hat. Ja. Übrigens. Und das 2-0 machen muss beim Kopfball, wo Martin Mennel den wahnsinnig rausfischt in der ersten Halbzeit. Aber
ja, ich muss sagen, da habe ich hier, ich habe jetzt eben noch mal kurz die Zusammenfassung geguckt, das ist mir im Stadion gar nicht so richtig aufgefallen, wie groß diese Chance halt war. weil das halt genau auf der anderen Seite halt war, da sah man mehr nur so eine Spielertraube. Man konnte irgendwie erahnen, dass da gerade eine große Chance gewesen sein musste, aber was da genau passiert ist und wie unkonventionell irgendwie Mennel den da so Handballtorwartmäßig rausfischt und was das eigentlich ja für eine hundertprozentige Chance ist, das sieht man da wirklich, habe ich dann wirklich erst am Fernseher nochmal zu Hause gesehen.
Aber geile Torwartaktion einfach auch. Ja. Muss ich ja sagen.
Und das führt mich, glaube ich, zu meinem zweiten Punkt und damit kommen wir auch zum 2-0, wenn ich mir das erlauben darf. Es gibt, die Fortuna hat, was man noch ein bisschen nachjustieren kann, eben weil man ja mehr Kanten jetzt hat, ist diese Standards, die geschlagen werden, sind nach wie vor nicht ideal. Es gibt aber eine Standardsituation, die hat die Fortuna tatsächlich ein bisschen drauf und wirklich gut auch gegen Aue zur Geltung gebracht. Und das ist der Einwurf. Also die haben echt schnell den Ball wieder reingebracht. Und so kommt es ja auch zum 2-0, also zu diesem Elfmeter-Entscheidung. Appelkamp auf der linken Seite bringt passt gut auf, erobert den Ball. Ginczek verlagert dann. Und dann der Ball geht dann drüber, landet im Seiten aus nach Verteidigung von Aue und dann wird aber schnell eingeworfen und es kommt zu dem Foul an Sobotka, das dann den Elfmeter nach sich zieht. Also das ist mir häufiger aufgefallen, dass so Einwurfsituationen nicht schlecht gelöst werden. Ein unterschätzter Standard.
Im Gegensatz also gerade am Einwurf, gerade weil irgendwie auch häufig Kuba irgendwie dabei beteiligt ist, finde ich, kann man ganz deutlich sehen, wie Kuba sich gewandelt hat. Wenn ich mir nochmal überlege, wie das letztes Jahr ausgesehen hat, wenn Fortuna einen Einwurf hatte, dann hat Kuba super häufig einfach irgendwo rumgestanden, irgendwo im Deckungsschatten, hat sich null bewegt und jetzt ist er halt sofort da. Er ist halt komplett im Spiel, bietet sich halt an, läuft sich frei und so. Das ist wirklich, hat er wirklich eine enorm große Wandlung durchgemacht, auch wenn das jetzt wenn er da, glaube ich, beim 2-0 jetzt nicht direkt beteiligt war. Aber insgesamt auf jeden Fall super, dass die Fortuna eben auch daraus in letzter Zeit irgendwie immer mehr Kapital steckt. Auch wenn es, glaube ich, heute seit langem mal wieder einen falschen Einwurf gab. Das sieht man ja auch nicht so häufig. Aber es kommt nun auf jeden Fall irgendwie zu diesem Elfmeter, war natürlich mal wieder im Stadion richtig nervig, wie immer darauf zu warten. Wir haben da schon auch ein bisschen gezittert, weil, ich meine, der Moment war natürlich eigentlich perfekt. Ne? Man geht ja irgendwie, man geht in diese zweite Halbzeit rein und raunt sich da noch gegenseitig zu. Boah, jetzt aber bloß irgendwie endlich das 2-0 machen, damit man irgendwie einigermaßen ohne Magenschmerzen halt den Rest dieses Spiels halt irgendwie gucken kann und dann passiert das halt auch genau. Die Fortuna kommt halt raus und macht dann eben auch direkt das 2-0. Und wir müssen jetzt natürlich kurz hier noch auf das Boulevard-Thema einspringen, dass Ruven Hennings Daniel Ginczek diesen Elfmeter überlässt. Ja.
Das ist einfach ein fantastischer Mensch, Ruven.
Ich finde das ja fahrlässig. Man muss das 2-0 ja machen und im Vorgespräch hat Lubis auch schon erwähnt, dieser Elfmeter von Herrn Ginczek, er war alles andere als unhaltbar. Also wenn Mennel da in die richtige Ecke springt, dann Man kann natürlich sagen, der hat den ausgeguckt,
Genau,
aber
der
in
aber
der
nicht, ne?
hat er nicht. Nee, in der
Genau.
Wiederholung habe ich nämlich darauf geachtet, so von wegen, nein, der guckt die ganze Zeit nach unten und schießt ihn einfach nur und hat Glück. Ja, also, naja. Das
Ja,
nächste Mal
das
vielleicht doch widerrufen, Hennings, obwohl der.
Einmal, für einmal war es jetzt eine gute Idee, weil sie
Ja.
funktioniert hat, aber eigentlich fand ich das auch nicht so besonders toll, weil es echt eine ganz, ganz wichtige Situation war und bei Hennings denkt man halt so, ja gut, Hennings schießt ihn halt eh rein und auch, weiß ich nicht, Ginczek, ich hätte irgendwie auch gedacht, dass der halt eigentlich einen viel besseren Elfer schießen würde. Ich dachte, der ballert den halt wirklich
Ja,
komplett
vielleicht war es
10
dann mit
Zentimeter
Druck.
neben den Pfosten mit voller Wucht, sodass halt irgendwie Mendel da halt gar nicht drankommt, weil der halt einfach nicht so lang ist. Stattdessen schiebt er den dann irgendwie dann so komisch dahin, aber gut, es hat halt funktioniert. Jetzt hat Ginczek sein erstes Tor, aber bitte ja, beim nächsten Mal dann wieder bitte wieder rufen schießen lassen.
Ja, wobei gegen Regensburg ist Rufen Hennings ja gelb gesperrt.
Ja, das stimmt.
Aber ich darf ich, also um nochmal auf den Eingang mit dem VAR-Entscheid, also am Fernseher war es nicht minder nervig, weil man ja gesehen hat, okay, das ist halt der Elfmeter, was dauert das so lange? Und die Frage an euch, das hat der Sky-Moderator danach, Kommentator danach gesagt, wie lange das gedauert hat, vom Elfmeter-Pfiff zur Elfmeter-Ausführung. Was war euer Tipp?
2,5 Minuten.
3 Minuten 40.
2 Minuten 40.
Okay.
Für einen relativ klaren Elfmeter.
Das konnte man halt, also
ah,
das wusste man
Vorteil.
Halt, das konnte man halt natürlich im Stadion nicht einschätzen, ob das wirklich so knapp oder worum es da genau ging. Das wurde ja dann, wird ja dann eingeblendet, immerhin. Warum wird jetzt gerade überprüft? Aber das ist einfach nur saunervig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber der Moment, als der Ball dann halt endlich drin war, war schon wirklich klasse, weil irgendwie das war
wirklich, don't say.
Ja, aber also
das ist auch eigentlich meistens mein Lieblingsmoment beim Fußball.
Ja, weil ich fand, das hatte wirklich nochmal eine andere Qualität. So. Also einfach, weil es war irgendwie nett zu sehen, dass da irgendwie auch von den Spielern richtig viel abgefallen ist, fand ich. Man hat sogar mal Schinter richtig grinsen sehen über beide Ohren. Bei dem ist ja auch nicht so viel zusammengelaufen wie vielleicht bei vielen anderen irgendwie in der Mannschaft. Ja, und ich glaube auch dieses, ja, dass Hennings da wirklich daneben auch Ginczek diesen Ball halt irgendwie überlässt, ist. Ja, das kann halt schon irgendwie auch dafür sorgen, dass da jetzt irgendwie nochmal, ja, dass die beiden nochmal ganz speziell irgendwie bonden und dass da halt wirklich nochmal vielleicht extra was in der Mannschaft entsteht. Und ich dachte halt auch nach dem 2-0, ey, es kommt auch niemals mehr zurück. So, da war ich mir wirklich dann sehr, sehr siegesgewiss, obwohl ich ja auch immer eher zum Pessimismus neige. Aber da war ich mir irgendwie dann schon relativ sicher und musste dann irgendwie auch nochmal besonders schmunzeln, weil ich glaube 10 Sekunden, also noch im Torjubel, hörte ich dann irgendwie in der Reihe hinter mir jemanden zu seinem Nachbarn sagen, also insgesamt können die noch 69 Punkte holen. Das hat mich dann irgendwie auch wiederum sehr froh gemacht. Das ist für die richtige Einstellung.
Ja, das muss man, aber das ist auch, da muss man ja auch sagen, Fortuna weiß, dass Fußball ein Unterhaltungsprodukt ist. Und ein 3-0 in der 60. Minute wäre einfach auch wenig unterhaltsam gewesen, wenn Ginczek das gemacht hätte nach dem Einwurf. Deshalb verzieht er auch, weil er halt weiß, nee, man muss die Spannung hochhalten. Dann verflacht das Spiel ja auch relativ lange, ohne dass Aue irgendwas gebacken bekommen hätte, sondern die Fortuna hat es kontrolliert. Und ich finde es ja eigentlich, auch das ist, ne, weniger Fußballwagen. Die hören ja nicht auf, sondern die spielen ja tendenziell schon aufs 3-0 und nicht, okay, jetzt geben wir Aue den Ball, wir führen 2-0, jetzt soll niemand was machen. Eigentlich grundsympathisch.
Finde ich ja eigentlich auch. Also die haben ja gar nicht nachgelassen, sondern und die haben aber eben auch nicht irgendwie, die haben sich aber irgendwie auch nicht wegtragen lassen, wie von der Stimmung,
nee.
Und sondern standen trotzdem weiter hinten total solide und haben halt mit angezogener Handbremse so ein bisschen aufs 3-0 halt irgendwie gespielt, wenn es sich denn irgendwie ergibt. Haben dann irgendwie auch mal zwischendurch noch, ja, vielleicht auch noch mal was für den Fan getan. Du hast es ja gerade gesagt, Fortuna weiß, das ist ein Unterhaltungsprodukt, man kann mal ein bisschen Spannung reinbringen. Es gibt ja dann diesen einen wunderschönen Moment, wo Kastenmeier mal Bombe. das Publikum ein bisschen unterhält, kommt da sehr weit aus dem Tor raus und überlupft dann halt irgendwie den ersten Auerspieler mit einem hohen Flugball und wartet dann wirklich in aller Seelenruhe, wie der Ball halt runterkommt, einmal auf Tipps neben dem zweiten Auer, der kommt, und dann gewinnt der halt einfach mit einer Nonchalance dieses Kopfballduell mit Ruhepuls 35, köpft der dann irgendwie diesen Ball halt irgendwie weg. Also das war wirklich schon erstklassig, aber ich glaube, ja, war auf den Rängen schon einmal so ganz kurz das Herz stehen geblieben.
Ja, weil du halt weißt, dass der das genauso nonchalant macht, wenn es halt böse schief geht.
Halt in der, ist in der,
der Geschichte ganz nicht immer nonchalant den Ball aus dem Netz. Ja.
Ich möchte euch aber widersprechen, übrigens. Ich habe durchaus das Gefühl gehabt, dass sie nachgelassen haben und dass sie dass allein Aue daran schuld war, dass, also ich meine, sie haben ja dann sogar das Tor geschossen, den Anschlusstreffer. Es gab dann so ein paar Situationen, es waren nicht viele, aber es gab dann so ein paar Situationen, wo plötzlich vor allem zum Beispiel Zimmermann, aber auch andere einfach den Auern viel zu viel Platz gelassen haben, die Auern nicht angegriffen haben, die Ballführenden, und die zu Flanken kommen lassen, die in den 16er reinmarschieren haben lassen und so. Und das fand ich schon, dass man da irgendwie, also ja, das war halt fahrlässig, fand ich. So, so ein bisschen hat man sich doch einfach entspannt.
Ja.
Ja, vielleicht schon irgendwie so ein bisschen, ne? Also ich glaube, wenn man sich dann irgendwie auch anschaut, wie das 2:1
ja,
fällt,
genau,
erst kurz vorher hat man, weiß ich nicht, auch wieder eine von diesen vielen Gelegenheiten, wo man auch irgendwie auch mal wieder unter Druck setzt und ja, wieder eine gute Angriffssituation hat, kriegt dann einen guten Freistoß aus dem rechten Halbraum. Und dann sieht man ja schon bei der Ausführung vom Freistoß, den Hennings dann da ziemlich unmotiviert irgendwie verzieht. Da ist einfach nicht die letzte Konzentration bei beim Schuss. Und dann geht's ja eigentlich sofort weiter. Aue macht den Abstoß. Und ja, genau wie du sagst, die Fortuna ist halt einfach überall irgendwie so einen Schritt zu spät, ein bisschen zu weit weg. Und ja, schafft es dann halt irgendwie selber mit einer Halbfeldflanke aus dem vom linken Flügel halt irgendwie in den Strafraum zu kommen. Und ja, Uwosu dreht sich dann da ziemlich gut um, also mit einer guten Bewegung, wie ich finde, um Gaburi herum, auch wenn er sich da echt ein bisschen übertölpeln lässt, aber macht er schon auch sehr gut. Und eigentlich dachte ich irgendwie auch noch, während Uwosu dann halt irgendwie abschließt, den hat Kastenmeier, weil das sind eigentlich immer diese 1:1-Bälle, wo man immer denkt, okay, eigentlich sicheres Tor, aber Kastenmeier hat die dann. Ja, den hat er halt leider nicht gehabt.
Ihr wisst schon, das wievielte Tor von Uwosu das war in der zweiten Liga, ne?
Na klar.
Ja, okay.
Glückwunsch dazu.
Ja, aber das immerhin das war das halt jetzt nicht das 0-1 von Aue.
Das stimmt.
Auch das
stimmt.
Ist der Tune-Effekt. Die Spieler, die ihr erstes Tor jemals machen in der Liga, machen nicht mehr den Siegtreffer gegen die Fortuna, sondern höchstens nur den Anschlusstreffer. Eine Entwicklung, die ich nur gutheißen kann.
Ja, und was ich auf jeden Fall auch total gut fand, war, dass die Fortuna sich, da, also es war ja ein bisschen klar, dass Aue danach dann schon irgendwie nochmal ein bisschen aufkommt, aber dass die Fortuna sich trotzdem nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, sondern einfach so weitergemacht hat. Also es gibt dann,
boah,
ja, es gibt dann noch diese eine Chance, wo dann Kastenmeier irgendwie nochmal halten muss, aber trotzdem, also da habe ich die Fortuna auch diese Saison schon ganz anders erlebt in ähnlichen Spielsituationen. Und auch in der vorletzten Saison war das, wo die immer ständig in der Schlussminute noch einen bekommen haben. Ne? Ja, auf jeden Fall macht die Fortuna dann ja schon auch eigentlich direkt weiter. Hat dann irgendwie ganz kurz nach dem 2:1 auch mal diese Ecke, wo De Weiss ganz knapp am langen Eck irgendwie vorbeiköpft. Und ja, also ich habe einfach so vom Chancenplus, der geht es dann schon auch komplett in Ordnung, und dass dann irgendwie letztendlich dann auch noch dieses 3:1 halt fällt, ja, beschreibt ja auch einfach nochmal, glaube ich, ganz symptomatisch, was da an dem Tag passiert ist. Und da sieht man auch, Naray kann halt einfach nochmal komplett bis vorne durchsprinten und sein Gegenspieler, die Nummer 3, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, der ihn eigentlich direkt von Anfang an halt irgendwie aufnimmt an der Mittellinie, kriegt dann sogar noch Unterstützung, müsste deswegen eigentlich sogar noch den kürzeren Weg zum eigenen Tor haben, aber schafft es halt trotzdem nicht, obwohl Naray halt irgendwie noch den viel längeren Weg hat, da irgendwie mit ihm mitzuhalten, weil er einfach komplett platt ist und deswegen fällt dann eben auch dieses Tor.
Ja, der Herr Karlsson, der hätte zu dem Zeitpunkt schon mit Gelb-Rot vom Platz gehört, meines Erachtens nach, aber der Schiedsrichter war da anderer Meinung. Aber ja, der hat ist hinterhergelaufen. Hat ja auch Tune in der Pressekonferenz sehr positiv hervorgehoben, dass er diesen Lauf noch macht, dass er eben nicht das Foul annimmt vom Auer, sondern eben bis zur Grundlinie durchstößt, um dann eben Rufen Hennings sein Karma-Konter Tor, wie das Tune ja nannte, im Karma-Austausch gegenüber dem Ginczek überlassenen Elfmeter darf dann Rufen Hennings ein Rufen Hennings Tor machen, schön mit der Hacke. Es wird, glaube ich, es wird auch einfach gar nicht mehr in irgendwelchen Tor des Monats Wahlen aufkommen, weil man das ja schon so oft gesehen hat.
Man kennt es.
Man kennt es einfach. Ja. Irgendwann ist auch der Charme eines Hackentors ist einfach nicht mehr da. Und wenn man Fortuna Düsseldorf lange genug verfolgt hat mit Rufen Hennings, dann ist es auch einfach nicht mehr so.
Ja. Generell. Das ist trotzdem ein schönes Tor.
Kann man nicht sagen. Ja, das
ist ein gutes Tor. Auf jeden Fall.
3-1 gewonnen.
3-1 gewonnen.
Ja, das muss man vielleicht auch nochmal hervorheben, wie wichtig dieser Sieg halt ist. Ne? Also damit steht man jetzt 11 Punkte vor Aue und Ingolstadt und mittlerweile sogar auf dem 13. Tabellenplatz. Wir mussten da selber, auch am Ende des Spiels waren wir ein bisschen überrascht davon, dass Fortuna jetzt so weit oben war. Zumal ja auch einfach alle Vereine rund um die Fortuna gepunktet haben, die, glaube ich, gegen die Tabellenplätze 1 bis 4 gespielt haben. Die Mannschaften auf den ersten 4 Tabellenplätzen haben da, glaube ich, 3 Punkte aus 4 Spielen gegen Fortunas Konkurrenz geholt. Vielen Dank nochmal für die ausgiebige Schützenhilfe. Muss Fortuna jetzt alles wieder selber machen, aber das ist eben das Schöne, dass die Fortuna jetzt auch wieder in der Lage ist, sich um sich selber zu kümmern.
Und, ja, es liegt halt an der Tordifferenz. Also es ist ja knackeneng vom 16. bis zum 12. Platz, ne? Das sind 3 Punkte. Aber das, man sieht eben, dass die Fortuna bei den Vereinen da unten drin schon vielleicht so ein bisschen der unnatürlichste von denen ist, die da rumschwimmen, weil die Tordifferenz eben so ist, dass sie auch ein bisschen höher stehen könnte. Von den Punkten her, die sie jetzt nicht hat. Aber das ist so, aber trotzdem wird es noch ein bisschen was sein. Die 69 Punkte, auf die muss man schon kommen.
Ja. Sonst kannst du dir das wirklich abschminken mit dem
Aus. Die Saison. Muss man auch über Daniel Tune nachdenken, eigentlich, wenn er 69 Punkte nicht erreicht. Denn ein Spieler hat er ja noch nicht zur Blüte verholfen: Schinter Appelkamp. Wollen wir drüber reden oder lassen wir es einfach jetzt sein?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir da wahrscheinlich auch nächste Woche genauso drüber reden können werden, weil ich nicht so richtig sehe, wie sich da jetzt irgendwie was ändert, weil er eigentlich Appelkamp die ganze Saison schon mehr oder weniger so spielt, wie er jetzt spielt. Generell ist er jetzt, glaube ich, so dieser Tune-Fußball, würde ich jetzt sagen, ist da ist generell einfach weniger Platz für Leute, die halt so, ja, so dieses Stärkenprofil Shinter Appelkamp, Ao Tanaka haben, sondern es geht ja viel mehr um ja, halt eben diese Steilklatschbälle, Physis, direktes Spiel nach vorne, Arsch rausstrecken und so weiter und Ball sichern. Lange Bälle, Kopfbälle und so. Und ich würde wirklich vielleicht sogar vorschlagen, dass wir da einfach nächste Woche oder übernächste Woche drüber reden, weil ich nur nicht so richtig sehe, dass das Thema verschwinden wird.
Ja, das ist auch mein Verdacht.
Hat auf jeden Fall deutlich frustriert gewirkt, Schinter.
Ja, ihm ist auch nicht viel gelungen in den Momenten, wo er dann doch mal da war. Das mag aber eben dann auch die berühmte, dass eben der psychologische Effekt, der bei den anderen durchschlägt, bei ihm nicht so wirkt, weil er checkt, dass es beim neuen Trainer in dem System und der Spielweise, wie Lukas ja eben andeutet, noch nicht den Platz für ihn gibt. Aber wir schauen mal.
Ja, auf der anderen
und sind
Seite ist
da
es ja auch nicht so,
optimistisch.
dass ihm da jetzt irgendjemand den Rang ablaufen könnte, ne? Also ich meine, wenn dann irgendwie ein Felix Klaus eingewechselt wird für die letzten 10 Minuten, hat der halt auch keine Szene, wo er irgendwie mal glänzen kann. Also, und ein Schinter nimmt der ja auf jeden Fall auch nie irgendwas weg. Also allein schon, weil er halt auch defensiv so stark ist, weil er im Pressing gut ist. Also selbst wenn ihm halt nichts gelingt, hilft der deiner Mannschaft auf jeden Fall trotzdem immer. Oder könntet ihr euch vorstellen, dass jetzt zum Beispiel gegen Regensburg ein Pettersson irgendwie mal die Chance erhält?
Kann schon sein.
Das wäre
Also je
interessant,
nachdem, ja.
weil was du sagst, Lou, also Schinter macht halt keinen, der gibt der Mannschaft vielleicht auch aktuell nicht ein extra Plus, aber es ist kein Minus. Bei Pettersson kann es, also würde ich sagen, der kann in dem System, was Tune jetzt bisher angeboten hat, der Mannschaft schon noch das Plus geben, aber ihm ist das Risiko, dass da halt irgendein Schindluder getrieben wird, eben auch hoch. Da weiß ich nicht, ob der Trainerstab das Risiko eingehen wird. Aber theoretisch wird es schon passen.
Ja, und auch generell bin ich schon auch gespannt, was jetzt mit Peterson passiert, ne? Also der ist, glaube ich, ja einer der Spieler, der vielleicht am schlechtesten zurechtgekommen ist unter Preußer, der jetzt die lange Rotsperre gehabt hat. Auch da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der von einem Trainer wie Tune irgendwie nochmal, ja, dass er da einfach nochmal neu aufblüht, weil er kann auf jeden Fall mehr, als er diese Saison bisher gezeigt hat.
Und ist vielleicht auch ein, naja, vom Spielertyp ein bisschen mehr ein Pendant zu Khaled Naray,
Ja.
als es Shinta Appelkamp ist, der eben, wie ihr schon gesagt habt, andere Qualitäten hat.
Ja, auf jeden Fall jemand, der dann
Schnell ein
halt
Umschaltspiel
stärker,
ist
genau.
eigentlich Shinta eher so ein, naja.
Peterson hält dann halt eher seinen Flügel und
Genau.
ja, zieht halt irgendwie nicht nach innen, also beziehungsweise zieht halt erst nach innen, um halt sofort
Arjen Robben.
abzuschließen. Genau.
Das hat er ja dann auch noch einmal versucht, irgendwie, ne? Also da standen dann 5 Auer und er wollte aber auch schon gerne noch den Abschluss. Naja.
Ja, wir sind auf jeden Fall extrem gespannt, wen Tune gegen Regensburg berufen wird. Aber am spannendsten wird ja wahrscheinlich sein, wie er Ruven Hennings ersetzt, weil den muss er auf jeden Fall ersetzen. Ob da einfach ein Bujanic rein rotiert oder ob vielleicht sogar das System geändert wird. Aber ja, wahrscheinlich wird's wohl einfach Bujanic sein, oder?
Ja.
Aber ja, frage ich euch vielleicht irgendwie auch jetzt nach dem kleinen Blick auf die Regensburger nochmal, wie eben schon angekündigt. Die Regensburger kommen auch nicht unbedingt mit einer fetten Siegesserie. Jetzt aus den letzten Partien. Man lag ja in der Hinrunde lange sehr, sehr gut im Rennen. Es wurde ja nach dem ersten Viertel der Saison sogar schon ja teilweise natürlich halt irgendwie eher aus Journalistenkreisen ja wurde mal an den Aufstieg gedacht. Die Regensburger wurden extrem überhyped. Das Team von Mersa Zelimbegovic konnte sich da auf eine sehr, sehr hohe Effizienz in der Chancenverwertung verlassen. Man hatte sehr gute Standards und war vor allen Dingen auch ja, eben sehr gut eingespielt, weil es sehr, sehr wenig Wechsel in der Sommerpause gab. Das ist der Mannschaft wirklich extrem zugute gekommen. Da hat man sehr viele Punkte geholt und ja, Mannschaften wie Schalke 04 auch teilweise sehr hoch geschlagen. Allerdings ist mittlerweile die Regression zur Mitte eingetreten. Und ja, die Regensburger befinden sich mittlerweile im freien Fall und trudeln immer weiter, mittlerweile sogar Richtung Abstiegskampf. Und nachdem man jetzt aus den letzten 8 Spielen nur 3 Punkte geholt hat, also man hat von den letzten 8 Spielen 7 verloren, liegt man mittlerweile nur noch 5 Punkte vor der Fortuna. Das heißt, wenn die Fortuna dieses Spiel gewinnt, könnte man sogar einfach noch eine weitere Mannschaft quasi zu sich runter in den Keller reißen. Und
Das ist
diese
aber.
Möglichkeit sollte die Fortuna vielleicht nicht vorübergehen lassen, weil gut in Form sind die Regensburger wirklich nicht. Sie setzen eigentlich auf dasselbe System, was schon Achim Bayerlorzer eingeführt hat, als Selim Begovic noch sein Co-Trainer war. Man spielt ein 4-2-3-1 mit Ball, das dann zu einem 4-4-2 gegen den Ball wird, wo dann der Zehner nach vorne rückt und den Mittelstürmer unterstützt beim Anlaufen. Man setzt auf diesen klassischen Raba-Pressing-Ansatz, wo man sehr hoch presst, ja, halt einfach in einem 4-4-2 versucht, viel Chaos zu stiften, versucht viel auf zweite Bälle dann einfach zu gehen, schlägt die im Aufbau auf den Ball einfach hinten raus, auf Albers, der Mittelstürmer-Tank vorne drin, der dann ablegt, und dann sollen die schnellen Außen nachrücken. Und ja, wie gesagt, das hat am Anfang der Saison häufig sehr gut funktioniert. Mittlerweile tut es das nicht mehr so besonders. Ja, das Prunkstück der Regensburger in dieser Saison ist ganz klar die Doppel-Sechs. Das ist einmal Benedikt Gimba, der rustikale Teil, und der spielerische Maxim Bezuschkow. Und ja, für die offensiven Flügel hat man auch zwei sehr interessante Spieler, die beide eine sehr gute Saison spielen, jeweils ausleihen können. Einmal Jan-Niklas Beste von Werder Bremen und Sabret Singh von Bayern München. Dieses Mittelfeld ist eigentlich das, was die Regensburger bisher durch die ganze Saison getragen hat, und auf die kann man auf jeden Fall mal genauer schauen. Ich würde sagen, in der Abwehr und im Sturm ist es ja, sind die Regensburger eher im unteren Durchschnitt besetzt im Vergleich, was die zweite Liga so zu bieten hat. Aber das kann ja das Mittelfeld eigentlich immer ganz gut kaschieren. Ja, und was man vielleicht dann noch anfügen sollte: Die Regensburger haben ja auch versucht, für den rechten Flügel noch mal ein bisschen Verstärkung im Winter dazu zu holen. Man hat Niklas Szymanowski ausgeliehen, und ich glaube, wir würden uns natürlich alle freuen, wenn der auch gegen die Fortuna auf dem Feld steht und wir ihn da auch noch mal ein bisschen anschauen können.
Und er
Und
sein erstes Zweitligator erzielen kann.
ich habe es jetzt extra nicht gesagt, aber
Man muss auch Jönne können, ne? Also.
habe ich auch ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn die Fortuna das Spiel trotzdem gewinnen sollte. Dann wäre das ja auch eine Win-Win-Situation quasi. Ja, also wir haben ja eigentlich eben schon so ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, wir rechnen alle nicht damit, dass da das großartige Wechsel von Tune kommen werden, glaube ich. Man hat ja auch schon heute im Spiel gesehen, dass er erst sehr spät halt irgendwie gewechselt hat und auch damit eigentlich an der Spielstatik gar nichts hat ändern wollen. Kann ich mir gegen Regensburg auch nicht wirklich vorstellen. Man wird auch da jetzt wahrscheinlich darauf setzen, dass man dann halt das 4-4-2, was eben sehr gut funktioniert, gegen das Regensburger 4-4-2 setzt, was dann ja auch wiederum nur heißt, dass dann letztendlich, wenn sich diese Systeme dann halt ja quasi gegenseitig spiegeln, gegenseitig nivellieren und aushebeln, dass dann halt die Intensität, die einfach bei den Regensburgern im Augenblick nicht ganz so hoch ist, und bei den Düsseldorfern ist die halt eben wieder höher, dass das den Ausschlag gibt, oder halt eben die individuelle Qualität. Und auch das hat ja genau Tune in den letzten Spielen gezeigt, dass er das schafft, die Fortuna wieder auf die Schiene zu bringen, dass man ja kein überragenden, keinen besonders überraschenden Fußball spielt, aber dass man halt eben ja, dafür sorgen kann, dass die individuelle Qualität mal wieder den Ausschlag geben kann.
Es wird zu spannend sein, wenn Regensburg diese Intensität doch wiederfindet, ob das nicht dann eben die anfangs angeführten Auswirkungen auf das Zweier-Mittelfeld Piotrowski und Sobotka hat. Also da bin ich mal einfach gespannt. Ich will das gar nicht jetzt nicht irgendwie unken oder halt irgendwie was schwarz an die Wand malen, sondern ich will einfach mal sehen, ob das jetzt tatsächlich nur an Aue lag, dass die so souverän auftreten konnten, oder ob sich bei denen wirklich, also Sobotka hat ja eigentlich eine gute Saison gespielt und die Saison gespielt auch unter Preußer, aber Piotrowski ist immer noch das Fragezeichen, und mal sehen, wie er damit klar käme, wenn es denn so kommt.
Piotrowski übrigens auch mit einer sehr guten Passquote, also auch 93% angekommene Pässe. Ich habe noch eine Frage an euch. Könnt ihr euch vorstellen, dass, wenn Emma fit ist, dass der für Hennings kommt? Ich meine, der Tune kennt den. Ich hatte jetzt so das Gefühl, Hennings war auch häufiger immer mal im Zehnerraum unterwegs. Das hat Emma ja auch mal bei einem Spiel, was ich nicht gesehen habe, wo ihr mir aber davon berichtet habt, letzte Saison.
Das Dresden-Spiel war das, ne?
Ich weiß es nicht genau. Aber da hat er das ja anscheinend auch ganz gut gemacht. Also nicht eben vorne warten auf Steckpässe, sondern schon da auch als Wandspieler Bälle zu verteilen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, die kennen sich aus Osnabrück noch. Ne?
Ja, aber so sehr wie Tijun immer betont, dass er die Spieler ja noch nicht so häufig im Training gesehen hat und wie die Eindrücke ja wichtig für ihn sind. Ich rechne fest mit Bojanic. Und es würde, also möglich ist das, aber es würde mich sehr überraschen, wenn das nicht passiert, dass Bojanic einfach für Hennings spielt.
Ja, also ich würde es auch, glaube ich, gerne sehen. Generell sind wir hier, glaube ich, ja auch ein extrem Emanuel Iuwa-freundlicher Podcast und ihm sehr wohlgesonnen und wünschen ihm viel Glück. Und es wäre einfach auch klasse, wenn der endlich mal irgendwie seine Rolle bei der Fortuna findet. Das ist ja wirklich traurig, dass das jetzt seit so vielen Jahren halt irgendwie nicht passiert ist. Aber ich glaube, da wir jetzt ja auch alle uns gerade, genau, was wir auch gerade jetzt an dieser Debatte schon wieder sieht, dass wir uns alle fragen, könnte das denn eine Rolle für ihn sein? Was könnte eine Rolle für ihn sein? Ich glaube, Daniel Thun ist einfach sowohl ganz generell als Trainer und gerade als Trainer in diesem Augenblick halt jemand, der absolut dafür steht, keine Experimente zu machen. Und dann wird er halt einfach Bojanic bringen, weil er genau weiß, was er von ihm bekommt. Das ist dann zwar weniger als das, was man von Hennings bekommt, aber man weiß genau, womit man planen kann.
Mein Emma hat er ein Jahr lang trainiert.
Aber zum Beispiel hat er ihn da halt immer, glaube ich, also ich glaube, dass er immer rechter Flügel gespielt hat.
Ich glaube auch.
In Osnabrück, wenn ich da mich noch gut genug daran erinnere, was unsere Osnabrücker Quellen uns da immer erzählt haben. Ich hoffe, ich erinnere mich da noch richtig.
Wir werden sehen.
Nächsten Sonntag ist das Spiel, oder?
Genau. Nächsten Sonntag ist das Spiel, Karnevalssonntag. Und ja, wir werden das dann auch in all seiner Ausführlichkeit nächste Woche in der nächsten Folge besprechen. In der Folge 91. Schaltet auf jeden Fall ein. Wir freuen uns.
Ja. So ist es. Gute Woche. Bleibt gesund.
Gut. Ciao, ciao.